Herzlichen Dank, sowohl für die netten Einleitungsworte als auch für die Einladung. Es ist schön, über dieses Thema hier in Essen sprechen zu können. Vielleicht ganz kurz zu meiner Person. Herr Demmel hat es schon gesagt, ich bin die Leitende des Friede-Instituts für Dialog. Das ist die österreichweite Hizmet-inspirierte Dialogeinrichtung. Bin schon da seit 2010 aktiv und ungefähr seit Ende 2012, Anfang 2013 bin ich die Vorstandsvorsitzende. Und gleichzeitig bin ich die Vizepräsidentin der Joint Writers Foundation, die vor 2016 ihren Sitz in Istanbul hatte und seit 2016 den Nebensitz in New York praktisch zum Hauptsitz dann umgenerieren musste aufgrund der politischen Situation in der Türkei. Unsere Arbeit im Friede-Institut, das ist eine Dialogeinrichtung, da werde ich jetzt nicht dazu sehr viel sagen, weil es sehr, sehr ähnlich ist, denke ich, auch wenn mit unterschiedlichen Schwerpunkten, weil es ja regional unterschiedliche und lokale unterschiedliche Schwerpunkte gibt, aber es ist einfach ein Beitrag zum Frieden zu leisten, zum gesellschaftlichen Miteinander zu leisten durch einen dialogischen Aspekt. Und was wir da tun, ist eigentlich, wir suchen uns Themen aus, die in der Gesellschaft Probleme darstellen und Lösungen fordern und versuchen dann in einem dialogischen Aspekt, aus der dialogischen Perspektive, dann dazu Lösungsansätze zu finden. Die Journalists and Writers Foundation ist eine globale, internationale Einrichtung, natürlich kleiner geworden, seitdem sie in die USA versetzt worden ist. Und sie hat das Hauptziel in Bezug auf Menschenrechte, nachhaltige Entwicklung und der Kultur des Friedens, einen globalen Austausch zu fördern, aber auch natürlich dann diesen globalen Austausch dazu zu verwenden, um lokale, wenn auch kleinere Projekte durchzusetzen. Und eines unserer Schwerpunkte ist in der Hinsicht die soziale Gerechtigkeit. Und wenn es um die soziale Gerechtigkeit geht, geht es auch immer um Gender und die Gleichstellung der Geschlechter. Das kurz, damit Sie mich ungefähr einordnen können. Ich selber bin Sozialpsychologin und Sozialanthropologin. Sie werden also heute keinen Vortrag darüber hören, wie es aus der theologischen Perspektive geht. Ja, wir werden aus der theologischen Perspektive Argumente hören, aber es geht mir eher darum, um einen praktisch eine Einleitung eigentlich in diese gesamte Reihe zu machen, um einfach eine sozialwissenschaftliche Perspektive zu geben. Ich werde anfangen als erstes mit der historischen Entwicklung des Genders in der sogenannten muslimischen Welt. Ich sage bewusst so genannt, weil was ist die muslimische Welt? Ist schwierig zu definieren, da werden wir gleich noch drauf eingehen, über die Klischees, wenn man über die Stellung der Frau im Islam spricht. Dann, wie sieht es aus im religionswissenschaftlichen Ideal? Und wenn ich das religionswissenschaftliche Ideal meine, dann meine ich eigentlich den sunnitischen Mainstream, der von der Tasawwuf, also vom Sufismus dann interpretiert worden ist. Und wie sieht dann die soziokulturelle Realität aus? Die historische Entwicklung des Genders in der muslimischen Welt. Wenn wir uns das anschauen, müssen wir natürlich den historischen Kontext anschauen. Und das ist die arabische Halbinsel Ende 6. Jahrhundert, Anfang 7. Jahrhundert. Und es ist einfach Fakt, dass die Situation der Frauen zu dieser Zeit sehr, sehr, sehr schwierig zu rekonstruieren ist. Es gibt sehr wenige Quellen. Und die Quellen, die vorhanden sind, die widersprechen sich teilweise. Was aber nicht sein muss, also was nicht unbedingt bedeuten muss, dass man kann es nicht schwarz und weiß klar definieren, das war die Situation der Frauen zu dieser Zeit. Es ist aber schon in manchen Quellen da und das ist auch vor allem von Hirsch 1990 in seinen Werken dann auch bestätigt worden, dass neugeborene Mädchen teilweise in manchen Gebieten, in manchen Stämmen, wenn es dann halt sozioökonomisch schwierig war für diese Familie, wenn es arme Familien gewesen sind, begraben worden sind. Das ist in der Hinsicht interessant, weil gerne im islamischen Kontext, in der Tradition immer wieder wiedergegeben wird, ja, vor dem Islam wurden die Mädchen lebendig begraben. Und das wird sehr gerne verallgemeinert. Ja, das gab es, aber eine Verallgemeinerung ist sehr, sehr schwierig, weil auch schon die Adoption von einem Mädchen, das neu geboren gewesen ist, auch in der präislamischen Zeit, die unter der Gefahr stand, dass die Familie sie jetzt vielleicht lebendig vergraben würde, war schon sehr verdienstvoll. Also wenn jemand was Gutes machen wollte und wenn diese Familie dann halt dementsprechend auch wirtschaftliche Mittel hatte, konnte man dieses Kind adoptieren. Darüber gibt es auch Quellen. Und was vielleicht in der Hinsicht sehr, sehr interessant ist, dass der Islam relativ sehr schnell zu Anfang das lebendige Begraben weiblicher Neugeborene verbietet. Und in diesen Versen, wo das halt verboten wird, wird sehr klar als Grund dafür, warum denn die Menschen diesen Fehler vorher begangen haben, diese Sünde vorher begangen haben, die Schande gesagt, also dass wenn ein Vater, ein Mann praktisch eine Tochter als Nachfahre gezeugt hat, dass das als Schande empfunden worden ist. Die Furcht vor Armut wird auch genannt. Wahrscheinlich wissen das hier alle in diesem Raum, weil sie sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, aber nur zur Aufklärung. Im sunnitischen Islam, im Mainstream-Islam sind neben den Versen, den Koranversen, auch die Hadithe, also die Überlieferungen des Gesagten des Propheten, ebenfalls als reine Quelle, als authentische Quelle angesehen. Und das ist teilweise sehr, sehr schwierig, weil es gibt auch sehr, sehr viele Hadithi, die als authentisch überliefert worden sind, die aber in Wahrheit nicht authentisch sind. Also es gab vor allem 200, 300 Jahre später, gab es sehr, sehr viele erfundene Hadithi, die der Prophet, man kann es nachforschen, es gibt eine einzige Richtung dafür, eine Wissenschaft dafür, die Hadith-Richtung, die Hadith-Wissenschaft. Es ist sehr, sehr schwierig nachzukonstruieren. Und das muss man einfach festhalten. Aber ja, sie sind Quellen für den sunnitischen Mainstream-Islam. Und zwei dieser Hadithe habe ich hier aufgeführt. Wer eine Tochter hat und sie nicht lebendig begräbt, sie nicht missachtet, ihr seine Söhne nicht vorzieht, den lässt Allah ins Paradies eintreten. Eure Töchter sind ein Geschenk für euer Heim. Und das wird normalerweise so interpretiert von den Religionswissenschaftlern, dass diese Hadithe neben diesen Koranversen immer wieder nochmal als Erinnerung gebracht worden sind, um zu zeigen, ihr könnt nicht eure Töchter, euren Söhnen nachziehen. Also ihr müsst sie gleich behandeln. Es gibt darüber hinaus, jetzt nicht in Mekka oder Medina, aber für die arabische Halbinsel, Berichte darüber aus der vorislamischen Zeit, dass es polyandrische Eheformen gibt. Polyandrische Eheformen bedeuten, dass eine Frau mehrere Männer hatte. Darüber gibt es auch authentische Berichte. Und das wird gerne wiederum von manchen Forschern, Wissenschaftlern in der Hinsicht interpretiert, dass es teilweise in der arabischen Halbinsel ein Matriarchat gab, anstelle eines Patriarchats. Also das ist Interpretation und dass dazu der Islam dann ein sehr starkes Patriarchat eingeführt hätte. Also diese Perspektiven gibt es. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch wieder zu diesen polyandrischen Beziehungen Berichte, die auch sagen, dass in dieser vorislamischen Zeit sie nicht überall, vor allem nicht in Mekka und Medina, als sehr positiv eingestuft worden sind und sehr gering geachtet worden sind. Ja, das zu der präislamischen Zeit. Ich werde jetzt den Islam einmal in die mekkanische Periode und dann in die medinensische Periode unterteilen. Es gibt in der mekkanischen Periode, also von 610 bis 622 nach Christus, keine direkte Änderung der sozialen Stellung der Frau, da der Islam in dieser Phase nicht sich um gesellschaftliche Themen gekümmert hat. Und konnte es auch wahrscheinlich nicht. Weil ihr kennt, also Sie wissen es, wie es damals gewesen ist, dass die Muslime, die ihren Glauben ja dann gewechselt haben, zu einem neuen Glauben dann sich entschieden haben, haben sich unter einem sehr großen Druck befunden Und der erste, also die erste Periode, die erste Phase des Islams praktisch, der ersten Muslime, war glaubensbezogen. Es ging um den reinen Glauben, dass man aufrichtig war, definitiv. Das ist natürlich, wenn es um die Achtung des Lebens ging, dass das Verbot, neugeborene Mädchen zu vergraben, lebendig zu vergraben, direkt geteilt wurde, ist klar. Aber es gab keine, und das muss man einfach festhalten, keine direkte Änderung der sozialen Stellung der Frau. Es ist aber interessant zu vermerken, dass die Sumaya, davon haben Sie sicherlich gehört, die wegen ihres Übertritts und Festhaltens im Islam von den Mekkanern grausam getötet worden ist. Also dass eine Frau teilweise, wenn man es so betrachten möchte, aufgrund der Ausübung ihrer Freiheit, sich ihren Glauben selber zu bestimmen, dann auch so weit gegangen ist und nicht von ihrem Glauben abgegangen ist, dass sie dann leider Gottes gefoltert worden ist und gestorben ist. Das bedeutet, dass es keine Schutzschicht gab, wie wir es teilweise aus muslimischen Hintergründen hin und wieder hören. Also, dass die Frauen lieber aufpassen sollen, dass sie sich beschützen sollen, dass sie lieber im Hintergrund bleiben sollen. Nein, so war es nicht. Natürlich war Sumaya nicht nur eine Frau, sie war auch eine Sklavin. Also sie war in der sozialen Stellung auch sehr, sehr untergeordnet und war natürlich den Repressalien und den Foltern der damaligen Mekkaner dann ausgesetzt worden. Zum anderen ist es auch interessant, dass die zweite Delegation aus Yathrib war der ehemalige Name von Medina, auch Frauen beinhaltete. Und eine kleine Erklärung, was denn diese Delegation gewesen ist. Die Phase des Druckes auf die Muslime in Mekka geht über Jahre. Und es passiert aber, dass in Yathrib, Medina, schon Menschen, und zwar wohlhabende Menschen, Menschen, denen es wirtschaftlich sehr, sehr gut geht, schon zum Islam sich bekennen. Und sie sagen, sie versuchen den Propheten mit seinen Anhängern dann nach Medina einzuladen. Es kommt zu einer ersten Delegation, die treffen sich dann an Akabe, das ist ein bisschen auswärts von Mekke, und geben dem Propheten einen Treueschwur. Der Prophet sagt, ich muss mich mit meinen Mitgeschwistern, Mitbrüdern, Mitschwestern beraten. Dann kommt es zur zweiten Delegation. Und diese zweite Delegation ist größer, um einfach zu zeigen, wir sind sehr viele, die da sind. Und in dieser zweiten Delegation, die den Propheten mit den anderen Muslimen nach damals Yathrib, später Medina einladen, sind auch Frauen da. Und zwar mehrere Frauen, die diesen Treuespur dann auch leisten. Und das bedeutet, dass einfach auch in den gesellschaftlichen bzw. in den Entscheidungsprozessen die Frauen da waren und nicht ausgeschlossen gewesen sind in der sehr, sehr, sehr frühen Phase vom Islam. Ja, die medinensische Periode, da fängt der Islam eigentlich an, sich jetzt auch um gesellschaftliche Themen dann mehr zu kümmern. Und zwar gibt es die ersten Koranverse, die ersten Offenbarungen der Koranverse, die sich für die Familie und Gesellschaft dann fokussieren. Und es wird zum Beispiel die Zwangsprostitution von Sklavinnen verboten. Dann kommt die Achtung der Privatsphäre, dass man nicht das Zimmer einer Person ohne Erlaubnis betreten darf oder nicht das Heim. Und zwar wird es dann auch so weit ausgeführt, dass auch zum Beispiel Eltern, und das ist, glaube ich, sehr interessant für uns selber zu wissen, weil ich weiß, wie es ist im deutsch-türkischen Kontext, dass das meistens nicht so gehandhabt wird, Eltern dürfen die Zimmer ihrer Kinder, die schon die Pubertät erreicht haben, ohne Erlaubnis nicht betreten. In Bezug auf Privatsphäre. Und es wird das Scheidungsrecht eingeführt und detailliert ausgearbeitet, das Erbrecht wird eingeführt und detailliert ausgearbeitet. Und natürlich mit dem Scheidungsrecht und dem Erbrecht sind auch Rechte verbunden, auf die wir jetzt gleich später eingehen werden, die direkt auch auf die Stellung der Frau eingehen. Und zwar wird einfach sehr, sehr klar, die Frau hat eine eigene Rechtspersönlichkeit. Um es ganz, ganz kurz vielleicht zu simplifizieren, es ist einfach falsch zu sagen und es ist einfach verklärend zu sagen, dass in der präislamischen Zeit ein Matriarchat da gewesen ist. Nein, das nicht. Aber es ist auch historisch nicht korrekt zu sagen, dass der Islam, sobald er offenbart worden ist, Frauen alle Rechte gegeben hat, die es überhaupt gibt. Das ist nicht so. Das war einfach nicht Priorität, das ist einfach nicht dem so. Und weder das eine, es ist aber auch ganz genau falsch zu sagen, dass durch das islamische sogenannte Patriarchat den Frauen alle Rechte weggenommen worden sind. Der Islam, beziehungsweise die frühislamische Periode, ist keine Periode, wo von heute auf morgen sich alles verändert hat. Es sind 23 Jahre und in diesen 23 Jahren, ja, sind Grundsteine gelegt worden, sind Prinzipien gelegt worden, die man aber detailliert untersuchen muss und man ganz genau hinschauen muss, wie weit sich das dann auch wirklich entwickelt hat oder wie weit sich das von den Normen, die damals, von den Prinzipien, die damals dargelegt worden sind, auch verändert hat. Und es ist auch natürlich festzuhalten, wenn zum Beispiel gesagt wird, ich halte dann immer den Menschen entgegen, vor allem islamistische Auslegungen sagen, ja, der Islam gibt den Frauen alle Rechte und vorher, vor allem in Saudi-Arabien, hatten sie überhaupt gar keine Rechte, gebe ich gerne hingegen. Okay, die erste Frau des Propheten, Khadija, es war vorislamische Zeit, sie war älter als der Prophet und sie hat den Heiratsantrag gemacht. Und das ist in den Quellen, die nicht islamisch sind, auch so verankert und auch in den islamischen Quellen so verankert. Also heißt das, die Selbstständigkeit der Frau hat nicht direkt damit zu tun, ob sie jetzt damals im Islam gewesen ist oder nicht direkt einen Bezug zum Islam, sondern eher mit dem sozioökonomischen und auch soziokulturellen Umfeld zu tun. Khadija war sehr reich, kam aus einer sehr reichen Familie, hatte Bildung genossen und war selbstständig, vor allem finanziell selbstständig und konnte aus dieser Stellung heraus das machen. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, wenn Verse, gesellschaftlich relevante Verse zum Verbot der Zwangsprostitution von Sklaven kommen, sehen wir aber auch auf der anderen Seite, wie ambivalent das gewesen ist. Denn wenn man nicht das Glück hatte, in eine reiche Familie geboren zu sein oder sich irgendwie durch Handel etc. dann das Reichtum anwerben konnte, dann hat man das Problem einfach gehabt, dass man als Sklaven gehandelt werden konnte und dann zur Zwangsprostitution gezwungen wurde. Das ist auch Fakt. Und das muss man einfach sehen, dass es nicht schwarz auf weiß ist, wie alles Gesellschaftliche eigentlich, wie alles, was irgendeinen Bezug zu den Menschen hat, sondern es gibt unzählige Facetten und man kann es sich einfach nicht leicht machen, indem man sagt, okay, der Islam hat alle Rechte den Frauen gegeben oder durch den Islam sind die Rechte der Frauen dann total in nichts verlaufen. Ja, vor allem in der medinensischen Periode gab es dann natürlich auch Verbesserungen für die Frauen durch den Islam. Die gleiche Achtung der Töchter, dies war nicht nur medinensisch, wie gesagt, das kam schon in der mekkanischen Periode. Die eigene Rechtspersönlichkeit der Frau wurde festgehalten. Das Erbrecht, Frauen konnten auch erben. Wobei das erbrechtlich dann natürlich auch, Sie kennen sicherlich diesen unterschiedlichen Anteil zwischen den männlichen Nachkommen und den weiblichen Nachkommen, wobei das wiederum sehr, sehr, kulturspezifisch ist. Darauf werde ich vielleicht noch eingehen, wenn Fragen dazu da sind. Und was sehr interessant ist, der Islam institutionalisiert das Recht auf Wahl des Ehepartners sehr klar und eindeutig. Und wenn wir heutzutage gerne in den Medien, auch in der populistischen Agenda das hören, ja, die Frauen, also kleine Kinder werden gezwungen zu heiraten, Zwangsheirat etc. Nein, also das wird sehr klar und eindeutig gesagt, dass beide Ehepartner, die heiraten sollen, definitiv ihr Recht haben, zu wen sie heiraten möchten. Also das hat überhaupt nichts mit dem Islam zu tun. Aber es hat leider Gottes mit sehr vielen muslimischen Gesellschaften zu tun. Und das ist eine andere Geschichte, da muss man auch differenzieren, denke ich. Es wird der Ehevertrag eingeführt. Es gibt die Gütertrennung. Das bedeutet, dass die Frauen, die selber Hab und Gut haben oder auch wenn sie halt erwerbstätig sind, selber über ihr Einkommen, über ihr Hab und Gut dann bestimmen können. Das Recht auf Unterhalt wird eingeführt. Das Scheidungsrecht der Frau wird eingeführt. Das Verstoßungsrecht des Mannes wird stark eingeschränkt, und zwar in ein Scheidungsrecht einfach weitergeleitet, weil es in der arabischen Halbinsel damals sehr üblich gewesen ist, dass ein Mann von heute auf morgen entscheiden konnte, ich möchte dich nicht mehr, ich verstoße dich, und dann war die Frau praktisch auf der Straße. Das Verfügungsrecht über Besitz und sehr, sehr klare Besitzverhältnisse, und der Respekt gegenüber dem Muttersein wird oft gleichgesetzt mit dem täglichen Gebet, was ja als eine Grundsäule des Islams aufgefasst wird. Und Respektlosigkeit gegenüber der Mutter ist eines der großen Sünden im Islam. Und das wird sehr stark verankert, was wiederum dazu führt, dass die Stellung der Frau sich immer mehr verfestigt. Allgemein, wenn wir uns das anschauen, kann man schon sagen, dass der Islam eine größere Rechtssicherheit gegeben hat, nicht nur im Familienrecht. Es kam ja auch zu anderen Sachen, also nicht nur auf die Frau bezogen, sondern die Blutrache wurde aufgehoben, die Selbstjustiz wurde eliminiert, es gab eine Gerichtsbarkeit, und infolgedessen hat sich dann in den nachfolgenden Jahrhunderten dann halt auch ein islamisches Recht entwickelt, das irgendwann natürlich dann zum Stehen geblieben ist und stagniert ist. Ja, wie sieht es nach der medinensischen Periode aus? Vor allem in dem Umayyaden-Kalifat bis ungefähr 1750 nach Christus war es schon so, dass das Familienbild oder das Familienleben sehr stark von den beduinischen soziokulturellen Elementen dann auch wirklich beeinflusst gewesen ist. Unter den Abbasiden dann später hat sich eigentlich der erste Rückzug in Bezug auf Stellung der Frau dann wirklich entwickelt. Und zwar gab es halt dann sehr, sehr große Eroberungen, und es gab eine fortschreitende Urbanisierung. Mit dieser fortschreitenden Urbanisierung es ist einfach dazu gekommen, dass Frauen als Sklavinnen dann in diesem Kalifat dann zur Verfügung standen, weil es einfach in den Gebieten, in denen die Eroberungen stattgefunden haben, Sklaven gab, und man hat sie dann einfach übernommen. Und es führte dazu, dass es wieder zu einem sehr starken, zu der Ausbildung eigentlich des ersten richtigen Harems weitläufig gekommen ist. Weil in den Gebieten, in denen die Eroberungen stattfanden und die dann auch teilweise mehrheitlich dann zum Islam konvertiert worden sind, gab es einfach diese Unterteilung zwischen Harem und Selam, so, also dass die Frauen dann halt im Hintergrund immer mehr gewesen sind. Was aber auch dazu gesagt werden muss, es gab eine sehr, sehr starke soziale Mobilität von ehemaligen Sklaven, und zwar, wenn sie im Herrschaftshaus praktisch eingeheiratet haben, beziehungsweise Nachkommen auf die Welt gebracht haben, waren sie ja die Mütter der zukünftigen Kalifen, und das führte dann zu einem sozialen Aufstieg. Und das muss man auch ganz klar sehen, dass es das gab. Also dass ehemalige Sklavinnen, dadurch, dass sie dem Kalifen oder einem Herrscher, auch einem lokalen oder regionalen Herrscher, einen männlichen Nachkommen gegeben haben, dass sie dann praktisch einen sozialen Aufstieg dann genossen haben. Ja, Gender in der muslimischen Welt. Das Klischee, also ich werde jetzt versuchen, Klischee Ideal, also das religionswissenschaftliche Ideal und die Realität darzustellen. Das wird so weitergehen. Das Klischee, muslimische Frauen sind unterdrückt und haben keine Rechte. Das religionswissenschaftliche Ideal ist, der Islam gewährt den Frauen viele Rechte und ermöglicht ihnen ein Leben in Würde und Sicherheit. Und die traurige Realität ist, dass viele muslimische Frauen ihre Rechte noch kennen, noch Bescheid wissen über ihre Möglichkeiten, und dass traditionelle patriarchale Strukturen einfach ein selbstbestimmtes Leben für sie nicht möglich machen. Es ist einfach ganz wichtig zu sehen, dass die Situation der Frauen, nicht nur der muslimischen Frauen, sondern aller Frauen letztendlich von unterschiedlichen Faktoren geprägt ist, von den Traditionen, von dem Patriarchat, von dem religiösen Umfeld natürlich auch, von der Geschlechtertrennung, die einfach da ist, von Emanzipationsbestrebungen, unterschiedlichen Gesetzgebungen in mehrheitlich muslimischen Ländern, von der sozialen Schicht und natürlich von Auswirkungen von Umbrüchen. Und zwar ist es zum Beispiel, es gibt Forscherinnen und Forscher, die vor allem den arabischen Frühling sich angeschaut haben und bemerkt haben, dass vor allem in Ägypten zum Beispiel, aber auch in Tunesien, die Frauen eine sehr, sehr wichtige Rolle in diesen Aufständen gegen halt teilweise, ich sag mal, Umbrüchen, weil ich kenne nicht die politische Situation dort und ich möchte da auch nichts Falsches sagen, hatten, in diesen Bewegungen hatten und dass diese Bewegungen teilweise auch gleichzeitig sehr stark verankert mit Emanzipationsbestrebungen gewesen sind. Dass man im weiteren Verlauf auch direkt mit diesen Forderungen, die dann halt an die vorhandene Struktur dann gestellt worden sind, auch die stärkere Partizipationsmöglichkeiten der Frau im gesellschaftlichen Leben eingefordert hat. Ja, was kann man dazu sagen? Es ist immer wieder das Gleiche eigentlich, dass die Bildung die Schlüsselrolle besitzt, dass der Zugang zu Bildung, sei es jetzt im Westen oder sei es in mehrheitlich muslimischen Ländern, einfach der Faktor ist, der bestimmt, ob eine Frau anfängt, mündig ihrer Vernunft sich selber Gebrauch zu machen und dann auch wirklich weiterzugehen und zu sagen, ich bestimme mein Leben für mich selber. Und keine andere Institution, keine Vorstellung, keine gesellschaftliche vorhandene Struktur, niemand hat das Recht, einfach über mich selber zu bestimmen. Denn nur durch Bildung können dann die Frauen letztendlich, sei es jetzt halt die religionswissenschaftliche Idealform, was eigentlich laut der Religion da ist, weil man sieht immer wieder, und darauf werde ich auch noch eingehen, man sieht einfach immer wieder, dass es so ist, dass Frauen, die weder ihre Religion wirklich kennen, noch selber eine, sagen wir mal, säkulare Bildung genossen haben, sich überhaupt nicht bewusst sind, welche Möglichkeiten sie haben. Die Männer können dann gerne erzählen, oder die Gesellschaft, das sind ja nicht nur die Männer, die Frauen reproduzieren ja das System selber auch gerne immer wieder mit. Die Gesellschaft kann dann aufzwingen, ja, in der Religion ist es aber so, dass du nicht selber Einkommen haben darfst oder dass du nicht selber darüber bestimmen kannst, wie du dein Leben lebst. Du hast Vorschriften, du musst das tun, du musst dies tun. Und wenn eine Frau sich nicht dessen bewusst ist, wenn sie sich nicht darüber auseinandersetzen konnte, wenn sie überhaupt nicht dieses intellektuelle Potenzial gehabt hat und diese Möglichkeit gehabt hat, ja, dann kann man einer Frau, wie jedem Menschen eigentlich, viel erzählen. Und das vorhandene patriarchale System ist nicht gerade sehr hilfreich. Um zu Bildung und zu dem religionswissenschaftlichen Ideal zurückzukommen vielleicht, das Streben nach Wissen ist eine heilige Pflicht für jeden Muslim, Mann oder Frau. Das ist ein sehr, sehr authentisches Hadith, das kommt in allen Hadith-Büchern vor, was auch so in der frühislamischen Phase auch wirklich umgesetzt worden ist. Also die Frauen hatten Zugang zu dem Bildungssystem, das dann da vorhanden gewesen ist, zu der Zeit. Und sie konnten dieselben religiösen Studien betreiben, dieselben Gelehrtentitel erlangen wie Männer, konnten sich in allen Bildungsrichtungen fortbilden. Und es kam auch zum Beispiel dazu, dass vor allem in der Zeit von Ömer und Osman, also dem zweiten und dritten Kalifen nach dem Propheten, es zu sehr, sehr vielen Ärztinnen gekommen ist. Weil sich die Frauen sich in der Hinsicht dann fortgebildet haben. Und sie sind ebenso zur Auslegung der religiösen Quellen berechtigt. Das ist das religionswissenschaftliche Ideal. Aber Fakt ist, dass zum Beispiel gemäß einem Bericht von 2005 rund 40% der arabischen Frauen Analphabeten sind. Es gibt einen Trend, dass vor allem in der jungen Generation sich das verbessert. aber es ist Fakt. Und da muss ich noch ganz kurz einfügen, es ist sehr, sehr schwierig, zu statistischen Daten und Fakten zu kommen in Bezug auf mehrheitlich muslimische Länder. Man findet sehr, sehr viele Daten zu arabischen Ländern, aber arabische Länder sind nicht nur muslimische Länder. Also es gibt auch muslimische Länder, die nichts mit arabischen Wurzeln zu tun haben. Ganz Asien wird einfach weggelassen, die Türkei wird weggelassen, etc. Und es gibt allgemein ein wissenschaftliches Problem in Bezug auf die Datenerhebung, dass das immer teilweise da ist. Also daher ist das auch simplifiziert. Und wenn ich dann halt diese Zahlen verwende, musste ich dann leider Gottes, weil diese Daten nicht erfasst worden sind, dann auf diese Zahlen zurückgreifen. Ehe und Familie, Klischees. Für muslimische Mädchen und Frauen wird ein Brautpreis bezahlt. Statt des Vaters wird der Ehemann ihr Vormund nach der Heirat. Die Frau ist wirtschaftlich völlig von dem Mann abhängig. Frauen bekommen kein Geld in die Hand. Und ihre Hauptaufgabe besteht im Gebären von Kindern und in der Aufopferung für die Familie. Das hört man. Das wird auch mittlerweile laut gesagt in unserer Gesellschaft. Also es wird auch nicht mehr hinter der Hand gesagt. Ja, wie sieht das aus? Das Ideal in Anführungsstrichen. Und vom Ideal meine ich nicht, das ist das Ideal, sondern vom Ideal meine ich, wie sieht es dann eigentlich religionswissenschaftlich im sunnitischen Mainstream aus? Das meine ich mit dem Ideal. Also ich idealisiere das jetzt nicht, nicht falsch verstehen. Die Morgengabe, also arabisch auch Mahr genannt, ist kein Brautpreis, sondern dient der Sicherstellung der Frau. Und zwar ist es damals so gedacht worden, dass wenn es zu einer Scheidung kommt, dass die Frau damit mit diesem Mahr, mit dieser Morgengabe sozusagen, praktisch mindestens ein Jahr lang ihren Unterhalt unabhängig finanziell absichern kann. Die Frau kann selbstständig über ihr Vermögen verfügen. In einer islamischen Ehe herrscht Gütertrennung, von wegen, sie bekommt kein Geld in die Hand. Der Ehemann kommt vollständig für den Familienunterhalt auf. Die muslimische Frau kann selbstständig wirtschaftlich tätig oder berufstätig sein. Über ihre Einkünfte verfügt sie selbst. Sie hat eine eigene Rechtspersönlichkeit und sollte ihren Familiennamen wenigstens beibehalten, was sehr, sehr interessant ist im türkischen Kontext, glaube ich, weil das ja auch nicht da ist. Ne? Also vor allem, wenn man, ich glaube auch jetzt nach türkischem Recht, da kenne ich mich nicht aus, kann man den Namen, glaube ich, mittlerweile beibehalten. Aber wenn man das tut, dann wird man schräg angeschaut in der Türkei, das weiß ich. Ja, die Partner schließen einen Ehevertrag, in dem sie Einzelheiten vereinbaren können. Also der Ehevertrag ist in der Hinsicht sehr, sehr stark vorhanden. Wobei ich auch wieder zum Beispiel im türkischen Kulturkreis das ganz genau weiß, dass dieser Ehevertrag meistens überhaupt nicht schriftlich festgehalten wird. Und dass es schon komisch ist, wenn man sagt, ja, ich möchte das aber bitte schwarz auf weiß haben und ich möchte das und das und das da verfestigt haben. Aber das ist das gute Recht und das war von vornherein so. Das war gang und gäbe in der frühislamischen Zeit. Ich möchte hier nicht die frühislamische Zeit idealisieren, definitiv nicht, nicht falsch verstehen. Also wir sollten definitiv viel weiter sein als diese Zeit. Ich möchte nur aber aufzeigen, wie die mehrheitlich muslimischen Staaten so hinterherhinken. Und das ist einfach ein sehr, sehr großes Problem, glaube ich. Ja, wie sieht die Realität aus? Es ist leider Gottes so, dass in den arabischen Ländern, und wie gesagt, ich beziehe mich da, ich muss mich da leider nur auf die arabischen Länder beziehen, weil ich nur dazu Daten gefunden habe, dass die Morgengabe vom Brautvater und den Brauteltern vereinnahmt wird, dass wirtschaftliche Probleme und Arbeitslosigkeit in den muslimischen Ländern die wirtschaftliche Selbstständigkeit der Frau verhindern. Also Armut ist ein sehr großes Problem und Armut ist auch ein Hindernis für die Selbstständigkeit der Frau. Dass wenn Frauen ein Einkommen haben, dementsprechend, dass sie das meistens dem Familienbudget dann zusteuern müssen. Und Frauen verzichten drauf, meistens unbewusst, weil sie sich einfach dieses Rechtes nicht bewusst sind, wichtige Bedingungen in den Ehevertrag aufzunehmen. Wie zum Beispiel, dass ein weiteres Studium, Berufstätigkeit, Ausschluss der Polygynie, Recht auf Scheidung, Sorgerecht für Kinder etc. aufgenommen werden. Und zwar ist es in der Hinsicht sehr interessant, dass diese Rechte ja schon eigentlich da sind, aber dadurch, dass das nicht in der Gesellschaft verankert ist, würden sie sich ja in den mehrheitlich muslimischen Staaten, wo das islamische Familienrecht gelten würde, sozusagen, pseudo-islamisch, sage ich dazu, meistens gelten würde, würden sich ja dadurch auch nochmal absichern können eigentlich. Also auch dort, wo es gesellschaftlich gang und gäbe ist, wo diese Rechte, die eigentlich verankert sind im sunnitischen Mainstream, wo die nicht umgesetzt werden, hat die Frau ja das Recht, sich nochmal diese Rechte in diesem Ehevertrag nochmal aufschreiben zu lassen und dann auch halt abzusichern. Aber das wird meistens nicht getan, weil die Frauen sich dieses Rechtes und dieser Möglichkeit einfach nicht bewusst sind. Dann komme ich ganz kurz, weil das immer wieder gerne gefragt wird, Islam und Feminismus. Es gibt Bestrebungen seit ungefähr 20, 30 Jahren, die vor allem auf die feministische Auslegung des Korans hinarbeiten. An der Uni Osnabrück arbeiten sehr viele Wissenschaftler daran. Es gibt auch in Ägypten, in Tunesien etc. auch sehr viele Wissenschaftlerinnen, die daran arbeiten. Aber in der klassischen Entwicklung kommt eigentlich dieses Verständnis, wenn Islam und Feminismus darüber gesprochen worden ist in der Wissenschaft, immer, dass es eine bestimmte Art von typisch weiblich gibt und typisch männlich gibt und dass das Recht auf typisch weiblich dann eingefordert wird. Mann und Frau ergänzen sich und sollen in einem Belang zusammenarbeiten und dann wird gesagt, ja, wir haben so viele gesellschaftliche Probleme und Spaltungen und da soll es nicht zusätzlich eine gesellschaftliche Spaltung durch die Gender-Frage kommen, durch die Geschlechterinteressen kommen. Diese Auslegung gibt es, die natürlich in Bezug auf Frauenrechte nicht sehr hilfreich ist, indem man einfach sagt, okay, ihr könnt ja Probleme haben, aber die Probleme der Frauen sind auch die Probleme der Gesellschaft, das müssen wir uns jetzt gar nicht anschauen. Und das ist dementsprechend nicht sehr hilfreich, wenn es darum geht, den Status der Frauen in der Gesellschaft zu verbessern. Es wird aber allerdings auch meistens zugegeben, dass Frauen traditionell benachteiligt sind. Und es wird dann hin und wieder versucht, durch unterschiedliche Maßnahmen dann den Frauen ihr Recht zu geben und Abhilfe zu schaffen. Und zwar gibt es in manchen, zum Beispiel in manchen arabischen Ländern, wurde der Versuch unternommen, dass eine Frauenquote in den Parlamenten dann eingeführt wurde, wo es dann Parlament überhaupt gibt. Aber es ist dann auch leider Gottes so, dass die Frauen, die dann auch in den Parlamenten sitzen, dann praktisch für ihre gesamte Familie sprechen etc. anstatt dann Frauen, also spezifisch Frauenthemen zu bearbeiten und dann auch wirklich in Bezug auf die Stellung der Frau zu arbeiten. Man kann es zum Beispiel jetzt auch in dem türkischen Parlament sehen, wobei das Parlament ja jetzt nicht mehr so wichtig ist. Aber wenn es denn überhaupt Ministerinnen gab, also weibliche Minister gab, dann waren es immer Minister für Familie, Soziales etc. Also das wurde dann auch nur in diese Schublade geschoben. Und nicht mal, also es gibt, soweit ich weiß, keine, also die Bezeichnung ist für Soziales, Familie etc., aber nicht eine Frauenministerin. Oder für Gender kann man sowieso, davon ist die Türkei sehr weit weg. Wie sieht es aus mit muslimischen Frauen in Europa? Da habt ihr auch sehr viele andere Vortragende, die darüber sprechen werden. Ich möchte nur einfach ganz kurz dazu sagen, es ist einfach, wie auch der Herr Demirel am Anfang gesagt hat, es gibt nicht den einzigen Islam und es gibt nicht die einzige klassische Muslimin. Ich glaube, wir sind hier mehrheitlich, die Frauen hier sind mehrheitlich muslimisch, die heute anwesend sind und jeder wird eine andere Geschichte erzählen, jeder wird eine andere Auffassung haben, jeder wird eine andere Interpretation haben und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig zu sehen, dass gerade in Europa, wo die Biografien, die pluralisierten Lebensformen einfach so weit fortgeschritten sind, dass auch natürlich bei den muslimischen Menschen dann auch angekommen ist und es gibt eine Vielfalt der Religiositäten und auch hier gilt, die Bildung besitzt die Schlüsselqualifikation, also es besitzt eine Schlüsselrolle und ist praktisch natürlich die Absicherung, nicht in die Opferrolle zu fallen. In Europa haben wir natürlich das Glück und den Segen, dass wir rechtlich abgesichert sind, aber es ist trotzdem so, dass man sich dieser Rechte und dieser Möglichkeiten bewusst sein muss, damit man auch weiß, okay, was passiert denn, wenn jetzt, weiß ich nicht, out of nowhere, meine Eltern versuchen mich jetzt zwangsverheiraten. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Wo kann ich denn Unterstützung finden? Was passiert dann, wenn ich an häuslicher Gewalt leide? Und das ist nicht nur ein muslimisches Problem, das ist ein allgemeines Problem. Das Problem ist einfach nur, dass es bei den Muslimen mehr sichtbar ist. Und auf der anderen Seite, dass leider Gottes immer noch der Bildungsstandard unter den muslimischen Menschen in Europa niedriger ist als in der Mehrheitsgesellschaft. Und das dazu führt, dass Menschen sich ihrer Rechte nicht bewusst sind. Und wenn man sich nicht dessen bewusst ist, dann kann man auch nicht das Recht einfordern. Ja, was interessant ist, es gibt Studien dazu, dass so vor allem die sogenannte dritte Generation sich seine Rechte schon sehr bewusst ist. Also mit der dritten Generation meine ich diejenigen, deren Großeltern schon hergekommen sind und zum Beispiel nach Deutschland gekommen sind, die ersten Gastarbeiter und praktisch die Enkel derer, die hier geboren sind, hier aufgewachsen sind. Und die, wenn sie denn religiös sind, setzen sich gerne auch mit ihrer eigenen Religion dann sehr, sehr klar auseinander. Sie nehmen nicht einfach nur das, was vorgebetet wird, einfach wahr, sondern hinterfragen und versuchen auch kritisch sich damit auseinanderzusetzen. Und das führt natürlich dazu, dass vor allem vorhandene Strukturen, nicht nur patriarchale Strukturen, sondern auch allgemein vorhandene Strukturen, die kulturelle Strukturen aufbrechen. Das ganz kurz, wie gesagt, zu muslimischen Frauen in Europa. Und bevor ich eigentlich die Frage- und Antwortrunde dann auch eröffnen möchte, möchte ich vielleicht gerne ein kleines Video zeigen. Und zwar, um uns einfach zurück zu erinnern, wie es denn war in Europa, in Deutschland, wie sich die Frauenrechte hier entwickelt haben. Die meisten werden es wissen, 1949 erst kommt das Gesetz zur Gleichstellung in Deutschland. Bis 1977 durfte die Frau ohne die Erlaubnis des Mannes nicht arbeiten in Deutschland. Soweit ich weiß, also es kann es sein, dass ich mit der Zahl in Österreich das durcheinander bringe, aber es waren die 70er Jahre. Und ich glaube, das ist einfach ganz gut, um sich das anzuschauen, wie das denn überhaupt ist. Gütertrennung kommt auch sehr spät. Und das ist jetzt eine Werbung von Dr. Oetker aus den 50er Jahren. Und Werbung ist ja immer da, um einfach mit dem gesellschaftlichen Idealbild zu spielen und dementsprechend das Produkt anzuwerben. Und ich glaube, es ist einfach ganz schön zu sehen, okay, ganz klar, also diese Schwarz-auf-Weiß-Rechte, die der Islam sehr, sehr früh dann halt den Frauen teilweise auch gegeben hat und die definitiv noch weiter ausgearbeitet werden müssen und sich weiterentwickeln hätten müssen, die sind sehr, sehr fortschrittlich für diese Zeit, 620 ungefähr, 632 nach Christus. Wenn wir heute davon sprechen und das sehr stark pauschalisieren, dann ist es, glaube ich, einfach ganz unfair zu sagen, okay, der Islam hat ein allgemeines, generelles Frauenproblem. Ich sage immer da gerne, okay, also der Islam, ich weiß nicht, also wenn ich mir dann die theologischen Grundsätze vielleicht vom Judentum und Christentum anschaue, dann könnte ich auch sehr schnell dazu verfallen zu sagen, ja, okay, Christentum und Judentum, nein, das ist es nicht. Aber es ist ganz klar einfach festzuhalten, der Islam, das muss man sich religionswissenschaftlich näher anschauen, man muss sich feministische Auslegungen anschauen etc. Aber was klar ist, in mehrheitlich muslimischen Ländern, die Muslime, die haben definitiv ein Frauenproblem. Und da ist die Schlüsselrolle die Bildung. Sowohl die Bildung und die kritische Auseinandersetzung mit der Religion selber, das Hinterfragen von sogenannten Strukturen, die als Religion verkauft werden, als auch aber natürlich die Auseinandersetzung, okay, was ist das Patriarchat, die säkulare Auseinandersetzung sozusagen, was ist das Patriarchat, was ist Religion, was wird mir da als Religion verkauft, aber was ist eigentlich das gesellschaftliche Patriarchat, das dann mir aufgedruckt wird. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das ist einfach, glaube ich, sehr schön zu sehen.
In diesem Fall gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder er ist frei oder vergeben. In diesem Fall gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder er ist frei oder vergeben. Wenn er wieder frei ist, dann wird er jetzt gebunden. Wer da aber nun glaubt, dass eine Frau sich jetzt auf ihren Lorbeeren ausruhen kann, hat der irrt ganz gewaltig. Im Gegenteil, ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und das wollen wir dann auch so haben. Es macht Spaß zuzusehen, denn Backen macht Freude. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. So, jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Es ist erstaunlich, was ein Mann alles essen kann, wenn er verheiratet ist. Anscheinend kommt auch der Appetit mit der Ehe.
Ja, und das Allerwichtigste für ihn ist der Pudding.
Richtig. Sie wissen ja, Männer, die gern Süßes essen, haben einen guten Charakter. Natürlich nur bei einem solchen Erfolg. Und da gibt es eben die eine ganz bestimmte altbewährte Möglichkeit.
Nämlich einen Kuchen, von mir selbst gebacken, mit Dr. Oetker Backpulver, Bakin.
Kuchen macht uns Männer sanft und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir 5. Übrigens, bei Dr. Oetker, da gibt es nicht nur eine oder zwei. Da gibt es zahllose Möglichkeiten. Drum macht's wie Renate. Und die weiß es wieder von ihrer Mutter.
Für Kuchen und Pudding einfach Dr. Oetker.
In diesem Fall gibt es... Ne?
Hier sind ein paar Links, nicht als Quelle gedacht, sondern wer sich ein bisschen kontrovers mit der Thematik auseinandersetzen möchte. Und zwar sind da unterschiedliche Beiträge, unterschiedliche Webseiten, die sich in Bezug auf Feminismus, Geschlechtergleichstellung im Islam etc. auseinandersetzen. Wer Interesse hat, kann sich das mal anschauen. Wie gesagt, also ich kann selber keine eindeutige Antwort darüber geben. Es ist nicht schwarz auf weiß. Es ist sehr, sehr ambivalent. Was ich direkt festhalten kann, ist es einfach zu leicht, das Problem der Muslime mit der Frauengleichstellung nur auf den Islam zu reduzieren. Ist nicht richtig. Es gibt sicherlich das Problem, dass die religiöse Auseinandersetzung nicht definiert genug ist, nicht differenziert genug ist, sodass der Islam gerne dafür instrumentalisiert wird. Und da muss eine kritische Auseinandersetzung einfach stattfinden, das ist klar. Es ist mehr ein soziokulturelles und soziowirtschaftliches Problem. Und ja, mehrheitlich muslimische Staaten sowie auch die Muslime allgemein, die haben in Bezug auf die Gleichstellung der Frau noch einen sehr, sehr, sehr langen Weg vor sich. Und damit möchte ich das dann auch eigentlich beenden. Ich glaube, ich habe 45 Minuten gesprochen.